Zu viel des Guten kann wundervoll sein, sagt mein Bruder immer wieder und denkt dabei gerne ans Essen. Und feiern. Und ein Fest feiern. Und so richtig gut und viel auch essen. Ich erinnere mich immer gerne an eine Hochzeit meines früheren damaligen Jugendleiters, so eine richtig schwäbische Hochzeit. Und wir haben als junge Kerle ein Kuchenwettessen veranstaltet. Und es wird kolportiert, dass der Gewinner dieses Kuchenwettessens 29 Stücke hatte. Ich war es nicht, aber ich glaube mich zu erinnern, wer es war aus meinem Freundeskreis. 29 Stücke Kuchen, und wenn ihr so schwäbische Hochzeiten kennt, ich weiß nicht, wie es bei euch im Markgräflerland so üblich ist, aber zu einer Hochzeit gehört schon auch ordentliches Kuchenbuffet, ja, und auch so schön natürlich viele verschiedene Arten von Kuchen. 29 finde ich doch aber ganz gute Leistung. Heute würden wir es, glaube ich, alle nimmer schaffen, aber damals ging das ganz gut. Ich erinnere mich aber auch an eine Hochzeit, die wir vor einigen Jahren gefeiert haben, als ich noch Pastor war in Augsburg. Da wurde uns beim Anblick des Buffets schlagartig klar, dass wir nicht noch einmal hingehen sollten. Es war leer. Ja, nicht, dass wir hungrig heimgegangen wären, aber irgendwie gehört doch zu einer Hochzeit, zumindest in unserem Kulturkreis dazu, dass man auch gut und kräftig miteinander isst, oder? Ja, ist eigentlich normal üblich. Zu viel des Guten kann wundervoll sein. Seit wenigen Monaten haben wir in unserem Bund FEG einen zweiten Satz formuliert, neben diesem hier, der so unsere Vision in unserem Bund oder für unseren Bund FEG zum Ausdruck bringen soll. Genau so soll es mal sein. Und genau da wollen wir auch hin, möglichst mit allen unseren 500 freien evangelischen Gemeinden in unserem Land. Und noch schöner wäre es, wenn alle Menschen in unserem Land sagen würden, aha, die FEGs, das sind doch die Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Das wäre doch wunderschön. Wie schön wäre es, wenn alle das wüssten. Wenn alle das wüssten und sich deshalb auch viele einladen lassen würden in unsere Gemeinden. Aha, du gehst auch in die FEG, das ist doch die Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Wie schön wäre das denn? Und dann in unseren Gemeinden Jesus Christus kennenlernen und lieben lernen und ihm immer mehr vertrauen und ihm gerne auch nachfolgen. Mit Jesus Christus hat es nämlich alles ganz viel und ganz zentral auch was zu tun. Naja, in der Bibel wird uns von einem Fest berichtet, wo es plötzlich knapp wurde. Das ging es nicht zum Essen damals, das war nicht das Problem, sondern das Trinken. Das Trinken wurde knapp und es war ein großes Problem. Und dann wurde es ganz spannend, weil Jesus nämlich sein erstes Wunder tut. Und es anschließend mehr als genug zu trinken gab und das auch noch in einer ganz hervorragenden Qualität des Getränks. Ich lese den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Ihr könnt gern mitlesen oder in euren eigenen Bibeln aufschlagen. Früher war das immer schön, da hat man an dieser Stelle so das Blätterrauschen gehört. Heute hört man das nimmer, weil viele haben die Bibel auf dem Smartphone, da hört man nichts mehr. Aber die Zeit muss immer sein, dass ihr die Bibel aufschlagen könnt, um das selber nachzulesen. Oder sonst lest einfach hier vorne mit. In Gottes Wort heißt es, Johannesevangelium Kapitel 2, und ich bitte euch einfach mal zur Lesung aufzustehen. Das finde ich angemessen. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Dürft euch gern wieder setzen. Normalerweise beginnen Hochzeiten in unserem Kulturkreis an einem Samstag frühen Nachmittag. Ja, und dann gibt es einen Gottesdienst und dann gibt es einen Kaffee oder ein Apero oder dann geht es so langsam über in die abendliche Feier und endet mal meistens so spätestens in den frühen Morgenstunden. Ne? So ist es normalerweise üblich. Hochzeiten zur Zeit von Jesus haben viel länger gedauert. Die haben eine Woche miteinander gefeiert, bis zu einer Woche. Ich erlebe, dass Planungen für Hochzeiten heutzutage für den einen Tag ja schon unglaublich herausfordernd sind. Ich begleite gerade wieder ein junges Ehepaar. Wir treffen uns insgesamt 10-mal, machen Ehevorbereitungskurs, planen die Hochzeit. Die haben noch einen Haufen vorzubereiten an irgendwelchen Dingen, dass auch alles gut passt. Aber nur für einen Tag. Überlegt mal, wie aufwendig es ist, für eine Woche so ein Fest vorzubereiten. Wer hat von euch schon mal an einem Fest teilgenommen, das länger gedauert hat als einen Tag? War das schon mal irgendwo? Ja? Ah, ja, das würde mich sehr interessieren. Wie macht man das? Isst man da 10 Tage ununterbrochen oder wie macht man das? Oder eine Woche oder wie... Okay. Also, und dann gibt es wieder einen Tisch. Und dann geht es weiter und man isst wieder was Leckeres. Und so geht es dann eine Woche lang. Ja, sehr interessant. 3-4 Tage. Das reicht. Ja, okay. Ja, irgendwann ist ja auch mal gut. Ne? Sonst noch jemand, der mal an einer Feier teilgenommen hat? Ja, bitte. 3 Tage. Ja, und wie waren die Tage? Wunderbar. Hört sich gut an. Ja? Ja? Noch jemand? Ungarn? Auch 3 Tage. Ja, schön. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja, da können wir doch manches lernen noch von Ungarn, Südafrika, russische Hochzeit. Ja, also eigentlich sind wir doch in Deutschland ein bisschen knapp, oder? Ja, wie habt ihr es gemacht mit eurer Hochzeit? Auch 3 Tage? Ein Tag. Okay. Ja, und war schon ausreichend genug. Ne? Also irgendwie Vorbereitung und so hat ja schon auch wahrscheinlich manches, ja. Okay, fast 2 Tage. Ja, sehr gut. Naja, und alle hoffen natürlich, egal wie lang man feiert, alle hoffen natürlich, dass es gut geht. Ja, und dass es allen alles reicht und alles immer ausreichend vorhanden ist und so weiter. Damals, haben wir es gerade im Bibeltext gehört, gab es eben diesen äußerst peinlichen Zwischenfall. Wirklich tragisch, worst case. Und für den Bräutigam, der für das alles damals verantwortlich war, natürlich äußerst peinlich. Äußerst peinlich. Der Wein ist aus. Naja, und dann fragen wir uns, warum wusste Maria das eigentlich? Warum wusste sie es? Es steht ja da im Bibeltext und wir müssen sagen, wir haben keine Ahnung. Ja, mag sein, sie ist an diesem Vorratskammer vorbeigelaufen oder hat ein Gespräch mitbekommen, ne, von den Verantwortlichen, ja, die sich große Sorgen gemacht haben und in die leeren Krüge geschaut haben. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, was sie tut. Es ist irgendwie erstaunlich oder auch nicht. Maria realisiert, dass der Weinvorrat erschöpft ist und sie weiß, dass das sehr blamabel enden wird für den Bräutigam, wenn es nicht bald eine Lösung gibt. Was tut sie? Sie wendet sich an Jesus. Der war auch da, auf dieser Hochzeit mit seinen Jüngern. Das war ganz der Anfang seines öffentlichen Auftretens und Jesus, den kannte eigentlich noch keiner. Ja, der war ja noch nie wirklich so in Erscheinung getreten, abgesehen mal von der Situation oder von den Ereignissen rings um seine Taufe. Das sollte sich mit dem heutigen Tag allerdings ändern. Halten wir an dieser Stelle mal kurz an. Mir ist nämlich was aufgefallen. Bei Johannes, dem Schreiber dieses Evangeliums, ist Jesus zum ersten Mal bei einem Fest in Erscheinung getreten. Nicht mit einem Vortrag. Und auch nicht wie bei Matthäus mit der Versuchungsgeschichte. Frage an dich, womit bringst du Jesus als erstes in Verbindung? Ich habe mal so ein paar Varianten dir zur Auswahl. Erstens, Jesus, das ist der Festefeierer. Partylöwe fand ich jetzt nicht ganz so angemessen. Ja. Jesus, zweitens, ist doch der Lehrer. Oder Jesus, das ist der, der auf die Probe gestellt wird. Das wäre die dritte Variante. Kannst du mal kurz bei dir überlegen, weil deine Antwort darauf prägt natürlich auch dein Gottesbild. Ja? Also womit bringst du Jesus als erstes in Verbindung? Wir gehen wieder zur Hochzeit. Zuerst kam es fast noch zum Streit zwischen Mutter und Sohn. Ja, soll es ja mal geben, habe ich von anderen Familien schon gehört, bei unseren Söhnen habt ihr ja gesehen, ist das alles mustergültig. Die haben immer sofort alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Bevor wir sie überhaupt nur denken konnten, waren die Spülmaschinen immer alle sofort ausgeräumt und es lief wie am Schnürchen. Nein, das war so wie in allen anderen Familien auch so. Aber ja, hat gut funktioniert. Okay, hier war es irgendwie doch ein bisschen speziell. Es liest sich ja eigentlich zunächst mal so, als sei das nur so eine Info gewesen von Maria an Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Okay, sie haben keinen Wein mehr, dann gehen wir halt zur nächsten Party. Ist ja für uns auch kein Problem. Es wird sicherlich an diesem Abend in Kapernaum auch noch eine andere Hochzeit geben, da gehen wir halt woanders hin. Naja, so hat es Maria, glaube ich, nicht ganz gemeint, weil sie kannte ja ihren Jesus so gut wie niemand anders. Sie hat ihn großgezogen. Aus diesen ersten Jahren wissen wir ja eigentlich so gut wie nichts, außer dieser einen dramatischen Geschichte, wo er da in Jerusalem fast verloren gegangen wäre und sie ihn dann ein paar Tage suchen mussten. Ist mir auch mal so gegangen. Ich habe unseren Sohn auch mal verloren und muss ihn dann suchen. Es hat keine mehreren Tage gedauert, aber mir ist schon in der kurzen Zeit ganz Angst und Bange geworden, weil da lief so ein Fluss neben diesem Gelände her und ich dachte, wenn der kleine Mann da jetzt irgendwie reinfällt, dann haben wir ein großes Problem. Okay. Maria wusste, wer Jesus war. Der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Und sie ahnte, dass es bald noch viel mehr Leuten klar werden würde, wer er ist. Aber sie wusste nicht, wann das geschieht. Sie hatte keine Ahnung, aber es schwingt doch irgendwie so eine Hoffnung mit, dass jetzt doch eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre dafür, dass es mal einer größeren Menschenmenge klar wird, wer ist dieser Jesus? Also, dann können wir diesen Satz so verstehen, Jesus, du weißt es doch, dass es jetzt dieses Problem gibt, also jetzt tu doch was, du kannst es doch. Jetzt wäre doch eigentlich ein guter Moment für dein erstes öffentliches Auftreten. So ein Wink mit dem Zaunpfahl, so lese ich diese Aussage von Maria. Also, der Wein ist alle, die steinernen Wasserkrüge waren auch leer. Sie waren zu Beginn des Festes noch mit Wasser gefüllt gewesen. Das hat man nicht gebraucht zum Trinken, sondern für Reinigungen oder Waschungen. Ja, das war damals so üblich, also nicht aus hygienischen Gründen, sondern aus religiösen Gründen hat man sich mit diesem Wasser aus diesen Krügen gewaschen. Aus der Anzahl der Krüge und der Größe der Krüge wird übrigens deutlich, dass es doch eine größere Hochzeit gewesen sein muss. So, und jetzt ist was ganz Interessantes passiert bei mir in der Vorbereitung. Möchte ich euch gerne teilnehmen lassen. Als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Bibeltext und über diese Steinkrüge, dann ist mir unser Tintenstrahldrucker eingefallen. Na, kennt ihr das, so Tintenstrahldrucker? Wer hat schon mal so ein Ding? Ja, das sind diese kleinen mit so kleinen Tanks, die unglaublich teure Tinte haben. Da darf man nicht hochrechnen, was da der Liter kostet, aber kann schön bunte Blätter ausdrucken. Ja. Und unser Tintenstrahldrucker, vielleicht deiner auch, hat so eine gute Eigenschaft, wenn eine Tinte langsam leer wird, dann fängt da irgendwas an zu blinken. Ja, dass man weiß, jetzt sollte man mal da was erneuern, damit es dann noch gut weitergehen kann. Meine Gedanken gingen so. Die Steinkrüge und diese Füllstandsanzeige bei dem Tintenstrahldrucker sind für mich ein Sinnbild geworden für die Beurteilung von Situationen. Was meine ich damit? Bleiben wir mal heute bei der Glaubenssituation. Es wäre spannend, wenn jeder von euch jetzt mal in Gedanken so einen Steinkrug zeichnen würde. Ja, kriegt er das hin? Ich bin nicht gut im Zeichnen, aber ich kann mir so ein Ding vorstellen. So wie so eine Amphore, na, stell dir mal vor. Und dann zeichnen wir jetzt mal in Gedanken so Füllstandsmeldungen ein. Und ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Und ihr könnt in Gedanken jeweils einen Strich einzeichnen, was ihr denkt, wie hoch der Füllstand für die jeweilige Frage ist. Wie hoch, also erster Strich, den ihr zeichnen könnt, zeichne mal in Gedanken einen Strich bei deinem Steinkrug ein, wie hoch das Interesse der Menschen in Steinen und Umgebung am christlichen Glauben ist. Ist es ganz niedrig? Ist es so irgendwie 20%, 60, 80 oder sind die alle bei 100% oder läuft es schon über? Habt ihr so einen Strich eingezeichnet? Ja? Ich vermute mal, und das schließe ich gerade aus deiner Reaktion, ihr wünscht euch, dass das Interesse der Menschen hier aus der Umgebung am christlichen Glauben höher wäre. Ja, seid ihr einig? Ja, es geht mir auch so. Ja. Okay, viele wünschen sich da mehr. Wir beschäftigen uns gerade in der Bundesleitung unseres Bundes-FEG natürlich auch mit den Zahlenentwicklungen und wir nehmen Folgendes wahr. In den letzten Jahren sind auffallend viel mehr Menschen zu einem eigenen persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen oder haben es gefunden. Ja, wunderbar. Wir haben überlegt, woher kommt es? Wir haben keine wirkliche Idee dafür. Ja, es gab ein großes Bundesjugendtreffen, das ist immer ein guter Anlass, dass junge Leute zum Glauben kommen, aber woher das sonst kommt, das wissen wir nicht. Wir nehmen aber auch wahr, dass aktuell knapp ein Drittel unserer Gemeinden wächst, knapp zwei Drittel gehen zurück und ungefähr 10% stagnieren. Na, jetzt sagst du, naja, das sind noch ganz gute Zahlen, wir haben auch schon ganz andere Zahlen gehört von anderen Kirchen und Freikirchen, aber wir sind damit nicht zufrieden. Wir haben es gestern Abend ja dargestellt, die Entwicklung unseres Bundes-FEG war in den letzten 150 Jahren seit Beginn immer ansteigend. Wir sind immer weiter gewachsen von 22 Gemeinden ganz am Anfang, wo der Bund gegründet wurde, bis 503. Jetzt sind wir gerade so leicht am kleiner werden. Jetzt haben wir noch 500. Ja, ich hoffe sehr, dass es wieder nach oben geht. Und da geht es uns nicht um die Zahlen. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Sondern es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen, die eine geistliche Heimat gefunden haben, auch in einer freien evangelischen Gemeinde. Ich wünsche mir zusammen mit vielen anderen, und dafür setzen wir uns wirklich leidenschaftlich ein, dass sich unsere Gemeinden anfühlen wie ein Fest. Weil da Leben drin ist und weil da Hoffnung drin ist und weil da auch Lachen drin ist und natürlich auch miteinander essen und trinken, das gehört dazu. Und dazu gehört auch, dass wir uns miteinander freuen über neue Leute, die dazukommen, die Türen weit auf sind für Menschen und sie gerne reinkommen können und in diesen Gemeinden Jesus Christus kennenlernen. Wir sind immer noch bei den Steinkrügen und bei dem Drucker und der Füllstandsanzeige. Wie wäre es mal, ein paar andere Dinge einzuzeichnen? Wie wäre es mal einzuzeichnen, wie hoch deine Erwartungen sind, dass Jesus heute konkret eingreift? Und darunter kann man ja sehr viel fassen. Damals war das Thema, der Wein ist alle. Heute könnte es ja zum Beispiel sein, dass Jesus konkret im Weltgeschehen eingreift. Wir beten ja recht regelmäßig, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in unseren Gemeinden wird doch in einigen auch recht regelmäßig das Vaterunser gebetet und da heißt es an einer Stelle, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Wie geht's weiter? so auf Erden. Also wir beten darum, dass Gottes Wille geschieht hier auf der Erde. Und dann ist ja die Frage, erwarten wir auch, dass es passiert? Erwarten wir, dass es passiert? Oder schauen wir nur nach hinten und zählen auf, wo die Erwartungen enttäuscht wurden? Also wie hoch ist deine Erwartung, dass Jesus im Weltgeschehen eingreift? Betätigungsfelder hätte er genug. Da sind wir uns alle einig. Wie hoch ist deine Erwartung, nächster Steinkrug, dass Jesus in unserem Land eingreift? Auch hier gäbe es mancherlei Möglichkeiten, wo er was tun könnte. Ja, und manche beten auch schon sehr lange dafür, dass er an dieser oder jenen Stelle doch mal sichtbar eingreift. Wie hoch ist deine Erwartung, dass er wirklich eingreift? Wie hoch ist deine Erwartung, nächster Steinkrug, dass er in unseren Kirchen und Gemeinden sichtbar eingreift? Auch in unseren Dörfern und Städten, hier bei euch in Steinen, wie hoch ist deine Erwartung, dass Jesus hier sichtbar handelt und eingreift in eurer Umgebung? Und nicht zuletzt auch die Erwartung, wie hoch ist deine Erwartung, dass er in deinem eigenen Leben eingreift? Das wäre mal ganz spannend, so diese Zeichnungen, die ihr jetzt in euren Köpfen so habt, mal so tatsächlich auf Papier zu bringen und mal nebeneinander zu legen und mal zu vergleichen, wie hoch eure Erwartungen sind. Maria hatte sehr hohe Erwartungen an Jesus. Sehr hohe. Und sie hatte Hoffnung und sie hatte Glauben. Sie hatte wirklich den Glauben, dass Jesus hier etwas tun wird und dass dieses Fest nicht in einer Blamage enden wird, sondern fröhlich weitergefeiert wird. Naja, und wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann bin ich ganz ehrlich und sage, dass meine Erwartungen an Jesus in der Vergangenheit in manchen Bereichen gesunken sind, weil sie nicht alle erfüllt wurden und mein Steinkrug in verschiedenen Bereichen schon fast leer war. Ihr habt ja jetzt gehört, dass wir da umgezogen sind, nach Füssen, aber die Geschichte dahinter ist eine dramatische. Unsere alte Wohnung im Vorort von Augsburg wurde uns gekündigt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als dieses Schreiben plötzlich auf dem Tisch lag, und es fühlt sich gar nicht gut an, wenn du plötzlich keinen Ort mehr hast, wo du zu Hause sein kannst. Ja, und da war schon auch die Frage, ja, was soll das jetzt? Ja, natürlich hätte man Rechtsstreit machen können und wir hätten ihn auch gewonnen, aber wir haben gesagt, nein, wir streiten nicht, aber es war schon eine extrem schwierige Zeit. Naja, und dann sagen die Leute immer, wenn es um Erwartungen geht, naja, du musst halt warten. Es ist noch nicht, wisst ihr, und dieses noch nicht, wenn man so kein Ende in Sicht hat, das fühlt sich nicht gut an. Ja, noch nicht. Naja, wir berichten dann gern von den Happy-End-Geschichten, ne? Also und dann von hinten her und dann wurde alles gut, aber das auszuhalten, diese Spannung auszuhalten. Ich habe euch gestern Abend ein Bild gezeigt von dem Traktor, den ich da vor ein paar Jahren mal gekauft habe. Ein Freund von mir hat ihn mit mir zusammen restauriert und er hat über 20 Jahre für seine Frau gebetet, dass sie zu einem eigenen Glauben finden möge. Wisst ihr, der ist 20 Jahre lang allein zum Gottesdienst gegangen. Ja, und 20, wahrscheinlich auch 20 Heiligabende alleine dann irgendwie, das weiß ich nicht genau, aber 20 Jahre, und er hatte ja kein, ja, er muss halt noch warten, weil da ist das Datum und da wird alles gut. Nein, das hatte er nicht. Und das auszuhalten, diese Spannung auszuhalten. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange Maria gewartet hat, bis es Wunder vollbracht war. Wir lesen im Bibeltext so von vorne nach hinten und sagen, ja, jetzt hat sie es halt gesagt und 2 Minuten später war der Wein da. Ja, die haben eine Woche miteinander gefeiert. Wir wissen ja gar nicht, vielleicht waren da ein paar Nächte dazwischen. Und der Bräutigam hatte schlaflose Nächte und der Speisemeister war auch nicht happy. Ja, also das ist mir so bewusst geworden, es war ja durchaus ein längeres Fest. Diese Spannungen auszuhalten, ist oftmals echt schwierig. Ich habe es aber auch erlebt und ich mache das jetzt gerade an der Wohnung fest, dass Jesus unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen hat. Und das kann ich jetzt in Bezug auf die Wohnung wirklich sagen. Ich darf ja einfach gar nicht, ich sage immer, wir wohnen in Füssen, aber eigentlich wohnen wir in Hopfen, ne? Das ist ein Teilort von Füssen. Da kriegen die Leute immer große Augen und denken, ja, der Bundessekretär, der muss ein Millionär sein, weil da wohnen nur Millionäre. Nein, sind wir nicht, sondern Gott hat es geschenkt. Natürlich kostet die Wohnung einen Haufen Geld, aber es ist einfach wunderschön und wir fühlen uns wohl. Und meine Frau liebt die Berge viel mehr, als ihr es euch vorstellen könnt. Und für sie und für mich ist es jeden Morgen, wenn wir auf die Terrasse gehen und diese Kulisse haben, ein Riesengeschenk. Jesus kannte unsere Sehnsüchte und wusste, was wir uns eigentlich wünschen. Und er hat sie wirklich übertroffen. Er hat sie wirklich übertroffen. Ich wünsche euch als Gemeinde die feste Gewissheit. Jesus ist da. Er ist da. Und er kann. Und er kümmert sich. Er kümmert sich. Damals in dieser Hochzeit, bei dieser Hochzeit, ja, um ganz weltliche Dinge, ihr Lieben, es geht um Alkohol. Ja, es geht um Alkohol. Es geht nicht um etwas Geistliches, ne, sondern es geht um ganz irdische Genüsse. Und Jesus hat sich darum gekümmert. So ist er. Er kümmert sich auch um irdische Angelegenheiten. Trennen wir das bitte nicht auf. Jesus ist nur für das Geistliche zuständig und den Rest müssen wir halt irgendwie selber gucken. Nein, so ist es nicht. Zumindest nicht in dieser Geschichte. Und genau deshalb brauchen wir unsere Erwartungen nicht bis auf den Bodensatz runterschrauben. Auch wenn da schon alles blinkt wie verrückt. Nein, müssen wir nicht. Und dann so handeln, als sei er gar nicht da. Und wir müssen es irgendwie alleine hinkriegen. Es gibt diesen ganz fürchterlichen Satz, der heißt, hilf dir selbst, wie geht's weiter? Dann hilft dir Gott. Das ist völliger Quatsch. Ja, aber ihr kanntet ihn, ne? Er hat sich so eingeprägt irgendwie in unser Gedächtnis. Ganz fürchterlicher Satz. Na, manche Christen drücken ihre Erwartungshaltung zumindest beim Singen ja, so aus, indem sie die Hände nach oben strecken. Und ich finde das ein ganz schönes Bild, weil das ist wie so ein offener Steinkrug. Ja. Da kann wirklich was reinfließen. Ne? Wenn ich die Hände nach oben ausgestreckt habe, da kann echt was reinfließen. Herr, erfüll du mich und wirke du. Wirke du in mir und durch mich. Danke, dass du das kannst. Danke, dass du es kannst. Es ist für mich eine ganz entscheidende Frage, mit welcher Erwartung an Jesus ich lebe in meinem Alltag und ob ich erwartungsvoll und gespannt bin über dem, was er tun will und auch tun wird und wie er mich dabei gebrauchen möchte in dem, was er tun möchte. Er wirkt ja sehr häufig durch Menschen, ne, so wie dich und wie mich. Nochmal zurück zur Hochzeit in Kana. Ja, wir haben im Bibeltext gelesen, dass Jesus den Dienern konkrete Anweisungen gegeben hat und sie sollten diese leeren Krüge füllen bis zum Rand und dann dem Speisemeister was bringen, dem Verantwortlichen damals zum Kosten. So war es üblich und er hat es gesagt und sie haben es getan und dann hat der Speisemeister davon gekostet. Und da hätte ich jetzt gerne ein Foto von dieser Szene, ja, gibt es leider nicht, aber die Überraschung war riesengroß. Die war riesengroß. Der konnte es nicht fassen. So etwas hat er noch nie erlebt. Das macht ja auch keiner. Ein Wunder. Der Wein schmeckte vorzüglichst. Was habt ihr hier so für, was ist so, also auf dem Fest, was ist so die beste Sorte, die ihr hier so anzubieten habt an Wein? Was würde man da auf den Tisch stellen? Feuerbacher? Was aber? Feuerbacher Steingässle, okay. Ja, also ich trinke keinen Wein, von daher ist es, also ihr könnt mir jetzt alles erzählen, aber ihr seid euch einig, zumindest zwei haben das schon gesagt. Also und jetzt stellt euch das noch einmal, viel besser vor. Ne? Also so muss der geschmeckt haben, noch viel besser als Feuerbacher Steingässle. Ja, also ihr habt es vielleicht so auf der Zunge. Naja, und der hat gedacht, das macht doch niemand, sowas macht keiner. So was macht wirklich keiner. Zuerst den weniger Guten und dann, wenn die alle schon so leicht Promille haben, dann den Guten. Die könnt es ja gar nicht schätzen. Das ist pure Verschwendung. Doch Jesus hat es getan. Und an dieser Stelle heißt es im Bibeltext, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Da steht nicht, er half dem Bräutigam aus der Patsche und der Wein war ganz okay, aber nichts Besonderes. Aber egal, es hat ja niemand bemerkt. Steht da nicht. Ja? Sondern er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich wünsche uns allen die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. In unserer Zeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sein Wirken konkret erleben. In großen und in kleinen Dingen. Na, manche denken ja, ein bisschen dick aufgetragen heute früh, Herr Bundessekretär. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn du erlebt hast, wer Jesus ist, und ich habe es jetzt erlebt, das war jetzt ein Beispiel, man könnte ja auch noch andere sagen, dann möchte ich das weiter erleben, aber nicht beim Erleben stehen bleiben, weil wenn die Erlebnisse ausbleiben, dann ist ja die Gefahr groß, dass das ganze Ding zusammenbricht wie ein Kartenhaus, und es soll nicht sein. Wir können heute wissen, wer Jesus ist. Damals haben sie es nur geahnt oder so langsam entdeckt. Wir wissen es. Jesus, das ist der Sohn Gottes, des allmächtigen Vaters. Jesus, er ist gekommen zu uns, gestorben, für uns, auferstanden, für uns. Er liebt uns grenzenlos. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Versöhnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist Frieden. Es ist Frieden. Es ist Frieden für jeden, der das persönlich in Anspruch nimmt. Wie groß ist das denn? Er ist nicht mehr sichtbar hier unter uns, aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt. Durch ihn wird unser Leben randvoll erfüllt mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Glauben, mit Liebe, mit noch so viel mehr, was er uns schenkt durch den Heiligen Geist. Welch ein Geschenk. Um diesen Jesus, um den Vater im Himmel, um den Heiligen Geist geht es in eurer Gemeinde. Das habe ich so wahrgenommen und deshalb sind wir auch so schnell und eng miteinander verbunden. Ich möchte euch gerne heute ein Geschenk machen und der Benni darf es kriegen. Kommst du zu mir? Das ist die Original-Speisemeister-Schöpfkelle. Ja, habt ihr die schon mal gesehen? Ja, bitteschön, ich schenke sie dir als eine kleine Erinnerung an diesen schönen Tag, die Speisemeister-Schöpfkelle. Was möchte ich damit zum Ausdruck bringen? Ihr könnt wirklich aus der Fülle Gottes schöpfen. Ja, aus der Fülle Gottes. Nicht aus euren eigenen Reserven und auch nur so ein bisschen was am Boden festkratzen, zusammenkratzen. Ihr dürft weiter staunen, wer Jesus ist. Staunen, wer Jesus ist. Er gibt so viel, es reicht für ganz viele. Ihr müsst nicht geizen. Ja, ihr müsst wirklich nicht geizen. Ihr dürft es großzügig weitergeben. Zu viel des Guten kann wundervoll sein. Damit noch mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihn lieben lernen und erleben, dass auch diese Gemeinde hier ihr Zuhause wird. Und dann miteinander staunen, wenn Jesus unter euch seine Herrlichkeit offenbart und es sich dann auch in eurer Gemeinde anfühlt wie ein Fest. Gott segne euch beim Schöpfen, beim Weitergeben, beim Staunen, beim Leben und Nachfolgen von ihm. Amen. Amen.